Herzlich willkommen zu Heiter Bestürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Und heute zu Gast bei mir Dr. Christoph Pies, Urologe, Podcaster, Buchautor und Unternehmer, kann man das so sagen?
Berater, würde ich sagen.
Berater.
Ja.
Okay. Jetzt habt ihr ihn schon gehört. Ich begrüße ihn trotzdem nochmal ganz herzlich, Dr. Christoph Pies. Und wir haben uns gerade im Vorgespräch auf das Du geeinigt, also ab jetzt Christoph. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Christoph, wir wollen heute über das Thema Männergesundheit sprechen und wollen mal so ein bisschen beleuchten, was gehört dazu, vor allem bei Männern so ab und um die 50. Mhm. Ja, da wird das ja so langsam interessant. Da merkt man dann, dass es eigentlich auch schon viel früher interessant ist, aber spätestens da, ne, kommen dann so die ersten Dinge, wo man sich denkt, da hätte ich mich auch vielleicht früher schon mal drum kümmern können. Aber als erstes würde mich mal interessieren, was hat dich dazu gebracht, dich intensiv mit diesem Thema Männer ab 50 zu beschäftigen?
Ja, da steckt natürlich auch viel Eigennutz dahinter. Also ich habe mich damit beschäftigt in der Phase oder ich beschäftige mich damit seit der Phase, wo ich halt selber auf die 50 zuging und wo halt auch bei mir sowohl körperliche als auch berufliche Veränderungen merkbar wurden. Und da ich ja ohnehin schon im Bereich der Urologie so als Buchautor aktiv war, habe ich einfach den Bogen so ein bisschen weiter gespannt und mich dann mehr um die Männergesundheit, männliche Wechseljahre in Anführungszeichen gekümmert und einfach diese Prozesse, die da auf körperlicher und psychischer Ebene ablaufen, zu beleuchten. Und ja, also das hat mir auch gezeigt, dass vielleicht auch die Medizin so ein bisschen falsch denkt mittlerweile. Wir haben ja in der Medizin mittlerweile eine Vereinzelung von Wissen in ganz kleine Häppchen, wo dann jeder auf dieses kleine Häppchen sich stürzt und Superspezialist wird. Aber wir haben nicht mehr die große Zusammenschau von Gesundheit. Und gerade bei Männergesundheit ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man die Gesundheit wieder in der größeren Zusammenschau sieht, weil Männergesundheit sich halt auf vielen Ebenen abspielt und gerade auch auf vielen Ebenen in den mittleren Jahren dann dieser Rückgang zu verzeichnen ist. Und nur, wir können das nur wieder im Griff behalten, wenn man das so ein bisschen ganzheitlicher sieht.
Ganzheitlichkeit finde ich ein gutes Stichwort an der Stelle. Mhm. Vorab vielleicht nochmal so, um es einzuordnen, in welche Richtung das Gespräch heute gehen wird, wenn man deine Bücher, ich glaube es sind inzwischen sechs
Bücher, ja. Ne,
kennt und wenn man deine Podcasts hört, du warst ja auch schon im Podcast zu Gast, hast aber auch schon eine Zeit lang einen eigenen Podcast gemacht mit dem schönen Titel Pinkelpause, gefällt mir sehr gut. Mhm. Aber vielleicht, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, wo das Gespräch heute hingehen soll. Viele Männer hören über 50 und denken sofort an Abbau und an Defizit und an jetzt geht's abwärts. Was ist da aus deiner Sicht der Denkfehler?
Naja, der Denkfehler ist zum einen die fehlende Akzeptanz. Also wir sind Menschen, wir unterliegen einem biologischen Ablauf und der bringt halt das Älterwerden mit sich. Mhm. Und da müssen wir auch akzeptieren, dass es zu einem gewissen Abbau von Körperfunktionen kommt und auch anderen Funktionen. Aber natürlich ist auch das Altern ein Reifungsprozess. Und das bringt auch wieder neue Felder mit sich und neue Chancen mit sich und eine Anpassung, eine Neuorientierung. Und das wird manchmal nicht gesehen oder übersehen.
Und wie oft im Leben kommt es dann auf die Sichtweise an?
Ja, sehr sogar. Sehr stark.
Und darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt bist du von Haus aus Urologe, hast dich aber auch intensiv mit den psychischen Herausforderungen beschäftigt, die diese Lebensphase mit sich bringt. Und wir sind ja beim PME Familienservice in der psychosozialen Beratung unterwegs. Von daher ist das so etwas, womit wir ganz, ganz viel zu tun haben und was sicherlich auch viele Hörer und auch Hörerinnen interessiert. Ne? Also denn ist ja auch nochmal ganz interessant, wer so deine Bücher liest und deine Podcasts hört, sind ja nicht nur Männer, sondern eben auch Frauen, die wissen wollen, wie sie mit den Männern umgehen.
Ja, und Urologie ist ja nicht nur Männergesundheit, sondern auch Frauenmedizin. Ein Drittel unserer Patientinnen sind Frauen. Mhm. Ja, aber trotzdem, klar, in meinen Büchern für die Männer richte ich mich natürlich vorwiegend an die Männer.
Und Das hatten wir ja zu Anfang gesagt, da so soll es ja auch heute konkret drum gehen.
Ja.
Das Thema Männergesundheit. Trotzdem nochmal interessant, dieser Reminder, dass Urologie nicht nur Männermedizin ist, sondern eben auch Frauen inkludiert. Ja. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass 30%.
Naja, Frauen haben auch zwei Nieren, eine Harnblase und da gibt es auch Krankheiten.
Genau. Natürlich, ja. Klar. Mhm. Wenn man jetzt so hört, ganz logisch. Aber mit Urologie verbinde ich zumindest erstmal nur mit Männern. Von daher gut, dass wir das auch nochmal besprochen haben. Wir wollen trotzdem kurz auf die körperlichen Veränderungen von Männern eingehen. Und da gibt es ja über 50 eine ganze Menge. Welche davon werden deiner Meinung nach denn unnötig dramatisiert?
Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Bei den Frauen ist es so eindeutig, weil die haben die Wechseljahre. Das ist dann so, als ob die Frauen von der Klippe in den Abgrund fallen. Mhm. Und bei den Männern ist es so ein bisschen linear. Ne, man fängt schon etwa mit 30, 35 an, dass bestimmte Körperfunktionen so um 1% pro Jahr abnehmen, sagt man. Mhm. Und das führt natürlich in der Summe dazu. Also nehmen wir beispielsweise die Nierenfunktion. Wenn fängt das mit 30 an abzunehmen um 1% pro Jahr, dann sind wir bei einem 80-Jährigen bei der Nierenfunktion von etwa der Hälfte des Ausgangswertes. Ne? Und das ist beim Mann, gibt es ja so eine subjektive Wahrnehmung, dass das alles irgendwie immer schlechter wird und dann wird das auch so ein bisschen dramatisiert, aber es gibt nur nicht so diesen einen Punkt wie bei der Frau, wo halt so eine Zeitspanne ist, die Wechseljahre, wo das dann so sehr offensichtlich wird. Und da der Mann sehr anpassungsfähig ist und auch so Bewältigungsstrategien hat, wird das dann oft so negiert, bis das halt einfach gerade auf psychischem Gebiet nicht mehr auszuhalten ist. Und das ist dann so die typische Phase um die 50, wo halt diese, ja, nicht so sehr die körperlichen Wechseljahre, sondern die Midlife-Crisis dann eintritt. Ne? Und das ist halt dann so dieses Dramatisieren, wo dann sozusagen der Kipppunkt erreicht ist.
Also erstes Learning, nicht erst ab 50, sondern gerne schon ab 30, 35 auf das Thema gucken und gucken, was kann ich machen, damit dann dieser Kipppunkt vielleicht nicht gar nicht kommt oder nicht so dramatisch ausfällt, wenn er denn dann kommt. Jetzt hast du gerade selber das Wort Wechseljahre in den Mund genommen. Vielleicht können wir mit diesem Thema mal kurz aufräumen. Gibt es männliche Wechseljahre?
Ja, ich habe diesen Begriff in meinen Büchern benutzt, weil es natürlich sehr plakativ ist. Mhm. Ja, so ein bisschen, sehr die Leute auch so ein bisschen hinterm Ofen hervorlockt, auch die Männer. Im klassischen Sinne, die klassische Definition gibt es die männlichen Wechseljahre nicht, ne, sondern das ist einfach ein linearer Abfall, der dann irgendwann zu Symptomen führt. Ne, und tatsächlich irgendwann gibt es halt Mangel, Testosteronmangel mit Symptomen. Aber wirklich Testosteronersatztherapie brauchen nur 4-5% aller Männer über 60, 65.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Testosteron ist ja so das Männlichkeitshormon. Mhm. Ja, es macht noch ganz viele andere Sachen, aber es wird so als das Männlichkeitshormon in der Gesellschaft dargestellt. Und du hast gerade schon gesagt, 4-5%. Gibt es, also kannst du bestimmte Erscheinungsbilder nennen oder bestimmte Dinge nennen, wo eine Testosteronbehandlung sinnvoll ist und wo sie vielleicht auch gerade nicht sinnvoll ist?
Ja, man kann das selber so ein bisschen abklären, indem man zum Beispiel den Fragebogen Aging Male Symptom Score, AMS, ausfüllt. Das ist ein Fragebogen, der die drei großen Gebiete der männlichen Wechseljahre abfragt. Das ist einmal die körperlichen Beschwerden, dann die psychischen Beschwerden und die sexuellen Beschwerden. Ja. Und wenn da entsprechend die Symptome nachweisbar sind und ein Testosteronmangel nachgewiesen wird, dann kann man über eine Substitution nachdenken. Man kann aber auch ganz viel mit Lebensstilmodifikation erreichen. Und da möchte ich einfach das Bewusstsein schärfen, dass man also nicht so werkstattmäßig einfach sagt, Doktor, gib mir Testosteron, reparier mich und ich mache so weiter wie vorher, sondern man muss das wirklich als großes Bild sehen. Da gehört so viel mehr dazu. Und man hat so viel Einfluss selbst darauf, dass das eigentlich immer an die erste Stelle der Therapiekaskade gehört, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, wie groß der Einfluss auf die eigene Gesundheit ist, auch wenn natürlich der normale Alterungsprozess voranschreitet.
Aber es kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass grundsätzlich etwas falsch läuft, wo es sich mal lohnt hinzugucken.
Ja, und absolut. Und das ist ja auch ein bisschen die Frage Henne oder Ei. Also was war zuerst da? Der Testosteronmangel kann viele Körperfunktionen beeinträchtigen, aber eine ungesunde Lebensweise beeinträchtigt Körperfunktionen und die Testosteronproduktion. Das bedingt sich gegenseitig. Und genauso kann man aber durch einen gesunden Lebenswandel auch beides wieder nach oben fahren.
Und das ist ja das nächste wichtige Learning. Also hier holen wir aus jeder Frage ja gerade ein Learning raus. Das ist ja fantastisch. Du warnst vor der Pathologisierung des Älterwerdens. Ja, und das haben wir ja von vornherein gesagt, das ist genau der Tenor. Aber woran merke ich denn als Mann, ich bin jetzt selber 45, also die 50 ist in Reichweite, woran merke ich denn, ob es nur so eine Anpassung braucht, von der wir gerade gesprochen haben, oder ob ich wirklich eine medizinische Abklärung brauche?
Naja, also medizinische Abklärung, ist natürlich direkt schon ein großes Wort, aber ab 45 ist man ja sowieso in dem Alter, wo man die Vorsorge wahrnehmen darf. Und dann sollte man auch den Mut haben, bei seiner Ärztin oder seinem Arzt dann auch solche Beschwerden einfach mal mutig anzusprechen. Ja, also einfach das, was einem so auffällt, was im Alltag schlechter wird. Und da ist dann oft schon der Einstieg geschafft, dass man einfach mal ein offenes Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder behandelnden Ärztin hat. Und dann, wenn da eine Vertrauensbasis entsteht, dann kann man sehr oft auch solche Themen dann gemeinsam gut bearbeiten und das ergibt sich dann. Also da kann ich nur dazu raten, dass man, wenn man irgendeine Änderung bemerkt, das erstmal sich selber eingesteht, dass man es in der Familie oder einen Freund hat, mit dem man bespricht und natürlich beim ersten Vorsorgetermin dann bei der Urologin oder dem Urologen.
Also Vertrauen und ein gutes Verhältnis zur Urologin oder zum Urologen ist eine gute Basis, um da sich vernünftig mit auseinanderzusetzen. Ja. Manchmal funktioniert das ja mit der guten Basis dann nicht so und Männer kommen dann in die schon eben erwähnte Midlife-Crisis und fangen dann an, ganz wilde Sachen zu machen. Kaufen sich einen Sportwagen, auf einmal ist die Frau 30 Jahre jünger und viele Männer fangen dann auch an, sich ihren Körper, ich sage jetzt mal, zurückzutrainieren. Funktioniert das? Kann ich mir mit 50 den Körper zurücktrainieren, den ich mit 30 irgendwann aufgegeben habe?
Man kann sehr sportlich sein und sehr sportlich bleiben, aber das ist natürlich nur ein Aspekt des Gesamtkonzeptes Mann um die 50. Ja, weil da gehört ja viel mehr dazu. Das fängt schon an bei der Identität, die man natürlich sich über viele Jahre aufgebaut hat oder Ziele, die man vielleicht mit 50 erreicht haben wollte und man sich vielleicht dann eingestehen muss, dass der Zug in eine ganz andere Richtung gefahren ist. Und wenn man diese Identität dann loslassen muss, dann fragen sich viele halt oft, was bleibt jetzt noch übrig? Ja, und dann kommen halt solche Sachen wie das nach außen Anerkennung haben mit dem Sportwagen, mit der jugendlichen Freundin, mit dem gut trainierten Körper. Das ist in meinen Augen eine Vermeidungs-, eine Bewältigungsstrategie, die aber so ein bisschen am Kern des Problems vorbeigeht. Ich glaube, das Älterwerden ist eine Änderung auch der eigenen Wahrnehmung, der Identifikation.
Und vielleicht ja auch so ein bisschen so ein Schutzschild, ne? Weil wenn ich das alles weglasse und mich wirklich mit dem auseinandersetze, was jetzt eigentlich gerade Phase ist und was ich gerade tun müsste, um in meinem Leben vielleicht wieder in eine Balance zu kommen, aber auch anzuerkennen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr erreichen werde, dass ich kein Marathonläufer mehr werde und dass ich vielleicht nicht mehr das große Unternehmen aufbaue, was ich mir mit 20 oder 30 vielleicht mal überlegt habe. Das ist ja wesentlich anstrengender und das kann ja auch durchaus zu psychischen Herausforderungen führen. Ja, und jetzt ist es ja so, gibt ja da eine große Bandbreite. Ja, also nicht jede schlechte Laune ist gleich eine Depression. Was kann ich denn oder woran kann ich denn erstmal erkennen, ob es erstmal gerade nur eine schlechte Phase ist oder eine schwierige Umbruchphase oder ob ich vielleicht diesen Moment schon verpasst habe und jetzt doch schon in die Depression rutsche?
Ja, ich glaube, das ist wieder der Punkt. Man muss da ehrlich zu sich selbst sein. Ja, dass also man irgendwann erkennt, okay, dieses Ziel kann ich nicht mehr erreichen und dann macht es halt auch keinen Sinn, daran festzuhalten. Wenn man ein totes Pferd reitet, dann muss man absteigen. Ja. Und das hat einen Großteil mit Ehrlichkeit zu tun, sich selbst gegenüber, mit Realismus und mit einer Umfokussierung und einfach nur dieses Bild nach außen aufrecht zu erhalten, ja, führt dann oft zu dieser Dauerbelastung, diesem Dauerstress nach außen, dem Dauerstress nach innen. Und wenn das über mehrere Wochen, Monate anhält, dann kommt es halt zu dieser Burnout-Symptomatik. Ne? Und ich kann das deshalb so gut erzählen, weil ich halt in der gleichen Situation war und ich mit 47 war das bei mir, einfach gemerkt habe, dass sowohl die Identifikation mit meiner Praxis als selbstständiger Arzt langsam wegging, dass ich an meinen eigenen Ansprüchen so ein bisschen scheitere, dass man also eine gute Patientenversorgung bei dieser Hochfrequenzmedizin machen will, was aber de facto nicht funktioniert. Und da hat es ein bisschen gedauert, mir selber einzugestehen, dass ich mich aus diesem Konstrukt zurückziehen muss. Ne? Also diese Erschöpfung, das ging dann auch her mit so einem Zynismus, mit einer Reizbarkeit, was dann über mehrere Wochen und Monate anhielt und dann auch Auswirkungen im Umfeld hatte. Und wenn man das dann so gespiegelt bekommt, muss man sich selber eingestehen, es ist nicht das Umfeld, es liegt an einem selbst.
Ja, und genau dieser Erkenntnisprozess ist ja sicherlich nicht leicht. Was hat dir denn damals am meisten geholfen, um ja da wieder auf einen Weg zu kommen, der für dich funktioniert? Heute bist du ja wieder auf einem Weg,
ja,
mit dem du gut zurechtkommst.
Es gab da zwei Schlüsselereignisse. Also zum einen war das auf körperlichem Gebiet ein Hörsturz, ne, der mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Das war für mich wie so ein psychologischer Herzinfarkt, sage ich immer. Also so ein einschneidendes Ereignis, der mir einfach gezeigt hat, mein Körper rebelliert jetzt. Der sagt, okay, bis hier und nicht weiter. Also das ist ja oft so, man braucht so einen richtigen Weckruf. Ja, damit man wirklich was ändert. Und dann im Nachgang zu diesem Ereignis gab es einen Spaziergang mit meiner Frau und die hat dann irgendwann einfach gesagt, ja, warum verkaufst du nicht die Praxis? Den Gedanken hatte ich mir selbst gar nicht erlaubt.
Okay.
Bis dahin. Weil ich mich so sehr darüber identifiziert habe.
Ja.
Und dann erst diese Kugel in den Flipper geschossen wurde. Ist auch eine Option, einfach mal was komplett zu ändern.
Ja. Aber das ist ja genau diese Arbeits- und Leistungsidentität, in der viele,
ja,
gerade Männer auch, ja, drin sind. Wir haben eben im Vorgespräch schon das Thema gehabt, dass es für Männer so schwierig ist, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, weil sie eben so viel arbeiten und die Praxiszeiten an diese Arbeitszeiten nicht angepasst sind. Man kann halt nicht abends um 20 Uhr nochmal zu einem Vorsorgetermin gehen. Ja. Und tagsüber habe ich keine Zeit, weil ich muss ja arbeiten. Was anderes kommt ja gar nicht in Frage. Was passiert denn in dem Moment, wo genau diese Leistungsidentität und dieses Thema Arbeit plötzlich wegbröckelt, Thema Burnout?
Ja, wieder, also ich bin ja Organmediziner. Ja. In der Urologie kenne ich mich perfekt aus. Auf Bereich der Psyche bin ich natürlich kein ausgewiesener Experte, aber ich berichte gerne aus der eigenen Erfahrung.
Genau, darum geht es ja, deine eigene Erfahrung und auch deine Erfahrung mit den Menschen,
mit den die Patienten, du siehst in, genau, der Praxis. Bei mir kam tatsächlich so eine Art Sinnkrise danach, weil ich mich sehr über die Praxis identifiziert habe und diese Rolle selbstständiger Arzt dann plötzlich weg war. Und dann kommt halt die Frage, was bleibt jetzt übrig? Und zum Glück hatte ich die Möglichkeit, also zum einen bin ich beruflich auch in so eine Art Aktionismus verfallen. Ich habe dann sehr viele Projekte gestartet, um rauszufiltern, was geht, was geht nicht, um mir auch zu beweisen, dass man ohne eine Praxis gut überleben kann. Da bin ich so ein bisschen wieder in so ein neues Hamsterrad reingestartet. Und ich hatte aber die große Chance, dann über diesen Prozess und auch im Privaten einfach zu lernen, dass die Persönlichkeit einfach mehr ist als der Beruf. Da steckt einfach sehr viel mehr dahinter und dann auch die eigentliche Persönlichkeit wieder ein bisschen mehr zu erforschen und nicht nur oberflächlich sich über diese eine Rolle des Arztes zu definieren, sondern auch die anderen Facetten der Persönlichkeit mal hervorzuholen. Und das war ist ein lebenslanger und aber sehr schöner Prozess tatsächlich.
Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass der nicht von Anfang an schön ist, sondern dass es erstmal eine Krise ist.
Genau, das war am Anfang eine Sinnkrise tatsächlich.
Ja, und dann sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei dem bei diesem Thema Midlife Crisis, ne? Ich kaufe mir einen Sportwagen und trainiere mir meinen Körper zurück, bevor ich irgendwann feststelle, ich muss mich vielleicht mit meinen Gefühlen auseinandersetzen. Ja. Und Männer, Frauen haben dann eine Depression und Männer haben dann ein Burnout. Mhm. Ne? Ich habe für was gebrannt, ich habe für was gearbeitet, ich habe mir diese Krankheit erarbeitet. Und dann ist es vielleicht auch leichter, in eben Zynismus und diese Dinge zu gehen, die du eben schon erwähnt hast, statt mich wirklich mal mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen und mal zu gucken, was steckt dahinter. Ja, weil es ist vielleicht leichter, wütend zu sein, als traurig zu sein. Mhm. Wie war das für dich? Magst du da uns nochmal
die Frage? Ja, also ich bin ja ein Kind der 70er. Also ne, bin auch so am Ende der Boomer-Generation groß geworden. Und da hat man natürlich nicht gelernt, seine Emotionen zu äußern, sich niemandem anvertraut und vieles nach innen gefressen, selbst verarbeitet. Und das musste ich halt auch über die Jahre lernen, dass es keine negativen Gefühle gibt, sondern dass die alle, jede Emotion, ist ja Emotion, Energie in Bewegung sozusagen, auch einen Sinn hat. Und die dann erstens wahrzunehmen, zweitens rauszulassen, und drittens diese Energie dann irgendwie zu verwerten, umzusetzen. Das war für mich auch ein sehr großer Lernprozess. Und jetzt bin ich so langsam in der Lage, tatsächlich auch Emotionen mal wahrzunehmen, rauszulassen oder auch mal mit anderen Menschen zu besprechen.
Wer oder was hat dir in dieser Phase geholfen, dass so in etwas Positives umzuwandeln?
Na gut, da gebe ich zu. Ich habe mehrere Seminare zur Persönlichkeitsbildung besucht, habe auch seither einen Coach oder einen Therapeuten, ja, der mich da begleitet und der kitzelt da tatsächlich so die Feinheiten aus mir heraus. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Also, dass man die Komplexität seiner eigenen Persönlichkeit in der Tiefe erforschen kann. Und das ist manchmal schmerzhaft, aber es ist letztlich irgendwie immer wohltuend auch.
Gerade in solchen Situationen, selbst als Arzt oder auch wenn man Psychologe oder Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist, die eigenen Baustellen erkennt man dann selber eben doch nicht so schnell. Ne? Braucht man dann doch nochmal einen Schubs von außen oder mal einen Impuls von außen, um sich das mal genauer anzugucken. Christoph, dann lass uns doch nochmal weiter gucken, denn zu diesem ganzen Veränderungsprozess, du hast ja schon gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema, ne? Da gehören ganz viele Bereiche zu, es ändern sich ja alle Bereiche im Leben und ein Bereich, der sich natürlich auch ändert, ist das Thema Sexualität, Intimität und Beziehung. Ja, und vielleicht gucken wir mal darauf, wie Sexualität sich für Männer ab 50 verändert und was es da braucht, um auch nach 50 noch eine gute und erfüllte und schöne Sexualität zu haben.
Ja, ich glaube, das Grundlegende, was sich ändert, ist, dass auch, sagen wir mal, diese Leistungsorientierung, die man so im Beruf hat, die ja natürlich dann auch so ein bisschen dieses oft vor die Wand fahren, dass man das vielleicht auf sexuellem Gebiet sich auch so definiert, also eine gewisse Leistungsorientierung, die natürlich dann mit abnehmenden Körperfunktionen, abnehmender Durchblutung, abnehmendem Testosteronspiegel einen dann natürlich wieder genauso in die gleiche Situation bringt, dass man die selbst gesteckten Erwartungen irgendwann nicht mehr erfüllt und dann sollte das Ganze vielleicht auf einer anderen Ebene stattfinden. Wenn man in einer festen Beziehung ist, natürlich sehr beziehungsbezogen dann die Sexualität weiterentwickeln durch Gespräche, durch die entsprechende Nähe zur Partnerin oder zum Partner und das nicht auf den Geschlechtsverkehr alleine bezieht.
Und auch nicht so auf das Thema Leistung, ja, oder was bringe ich in der Intimität, in der Sexualität, sondern vielleicht die Frage umzudrehen, zu sagen, was bringt mir die Intimität und die Sexualität und was bringt uns das als Paar.
Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die letzte. Was, ne? Wie kann man sich als Paar weiterentwickeln, Bedürfnisse anzusprechen?
Wichtiges Thema. Ne? Ja. Die Bedürfnisse und weniger darauf zu gucken, wie sollte es denn sein? Ne? Also ich sag mal, der sicherste Weg ins Unglück ist der Vergleich mit anderen Menschen.
Oder Pornografie.
Oder Pornografie, ja.
Ja,
natürlich.
Weil das natürlich ein Bild, das ist ja gerade bei der uns Nachkommenden oder noch zwei Generationen, die jetzt nach uns kommen, werden geprägt durch diese überall verfügbare Pornografie und da werden einfach mit einem Leistungsgedanke propagiert, den niemand mehr erfüllen kann. Und ich fürchte, das wird noch ganz große Probleme mit sich bringen.
Ich glaube auch, das ist ein großes Thema und zwar über alle Generationen hinweg. Also ja auch Jugendliche oder junge Menschen lernen ja schon viel über Pornografie, also lernen in Anführungsstrichen bitte, wie Sexualität zu sein hat. Ja. Und vergleichen sich damit und meinen, sie müssten jetzt genau diese Dinge dann auch erbringen. Und das Schöne am Älterwerden ist ja, dass man merkt, naja, gut, ich bringe vielleicht diese Höchstleistung nicht mehr und habe dann mehr Kapazitäten, mich auf das Angenehme, das, was mir gut tut, zu konzentrieren, wenn ich in der Lage bin, diesen Leistungsgedanken loszulassen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, deine Bücher und deine Podcasts werden nicht nur von Männern konsumiert, sondern auch von Frauen. Vielleicht haben wir noch eine Idee, was für Möglichkeiten Partnerinnen haben, die merken, naja, irgendwie, okay, das mit der Sexualität funktioniert nicht mehr so, aber wir kommunizieren auch nicht darüber.
Ja, also Kommunikation ist der Schlüssel. Ja, das heißt also, man sollte Probleme nicht wegdrücken, sondern ansprechen. Man sollte Bedürfnisse nicht unerwähnt lassen, sondern ansprechen. Und ich glaube auch, das habe ich aber in den meisten Fällen so erfahren, dass die Partnerin da keinen Druck ausüben sollte. Also ich habe nur in den allerwenigsten Fällen, Beratungsgesprächen in der Praxis erfahren, dass dann einfach die Partnerin gesagt hat, der muss wieder performen, der Partner. Sondern da ist Geduld, Verständnis so der Schlüssel zum Glück. Und wenn die Partnerin das mitbringt, dann ist eigentlich der Weg geebnet, dass das auch bis ins hohe Alter eine glückliche Beziehung auch auf sexuellem Gebiet bleibt.
Und vielleicht auch das Signal, es geht gar nicht um Performance, sondern es geht ja meistens nicht nur bei älteren Menschen oder bei Menschen über 50, sagen wir es so, dann komme ich mir selbst nicht so alt vor, geht es ja häufig gar nicht um eben diese Performance, sondern darum, gesehen zu werden,
wahrgenommen zu werden. Ein Aspekt ist noch, dass manche Frauen sich in sich die Ursache sehen. Das muss man, darf man auch nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Ja, dass also sagen, oh, ich bin nicht mehr attraktiv genug, weil mein Partner nicht mehr so performt wie früher. Auch da muss man vielleicht da so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja, dass man also da, das kann ja so ein beidseitiger Wettkampf werden tatsächlich. Und ja, da, wie du sagst, gegenseitiges Verständnis und eine Weiterentwicklung auf mehreren Ebenen.
Was ich sehr schön finde, wenn man deine Bücher liest und auch wenn man den Podcast hört, dann geht es immer wieder darum, dass ich selber ganz viel tun kann. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Also nicht immer sofort die medizinische Behandlung, nicht immer sofort die Pille. Was ist eigentlich mit Nahrungsergänzungsmitteln? Was hältst du davon? Da gibt es ja von ganz aktuell natürlich Proteine. Ja, jeder Mensch muss Proteine nehmen. Kraftsportler 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und dann gibt es ja Vitamin B, aber dann bitte nur mit Vitamin K zusammen, wegen der Bioverfügbarkeit und. Gibt es da etwas, was du aus medizinischer Sicht tatsächlich empfehlen kannst?
Ja, also ich habe tatsächlich gelernt, die Medizin mittlerweile größer zu denken und diese Nahrungsergänzungsmittel oder Supplemente oder orthomolekulare Medizin oder wie man es auch nennen mag.
Das musst du bitte einmal erklären.
Orthomolekulare Medizin, also dass man praktisch auf der feinstofflichen Ebene dem Körper die Produkte gibt, die er an bestimmten Stellen braucht, also die Wirkstoffe, Coenzyme, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die er zum Funktionieren braucht. Und ich habe jetzt dieses Jahr eine Weiterbildung gemacht, funktionelle Medizin. Und das ist tatsächlich ein faszinierendes Gebiet, weil es ja einfach zeigt, wie das Immunsystem, der Energiestoffwechsel, Reparaturprozesse unterstützt werden können. Und seitdem ich das mehr und mehr verstehe, kann ich auch immer besser solche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Und klar, man kann den Körper mit Antioxidantien, also zellschützenden Stoffen oder halt mit Mineralien, Vitaminen und so weiter unterstützen. Und da gibt es durchaus Produkte, die viel Sinn machen.
Das ist ein weites Feld und da muss sicherlich jeder für sich gucken, was brauche ich da, was ist da gut für mich. Ne?
Ja, es gibt so sicherlich so ein paar Basissachen, die man empfehlen kann. Das ist Vitamin D, das sind antioxidative Sachen wie Vitamin C oder Kurkumin. Das sind halt Zink, Selen, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren. Also da kann ich ziemlich uneingeschränkt eigentlich empfehlen, dass man auf dem Gebiet sich mal schlau macht und dann in einer mit einem guten Produkt sich dann auch vielleicht was Gutes tut.
Jetzt sind wir schon quasi
bei jetzt sind wir wieder in der Organmedizin gelandet.
Ja, in der Organmedizin, das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Du bist Mediziner
ja.
Und wir dürfen da auch gerne uns das angucken. Ich wollte sagen, wir sind schon einen Schritt weiter, weil bei den meisten scheitert es ja schon an der Vorsorge, Und was wäre da aus deiner Sicht sowas, was es braucht, damit dieses Thema gerade bei Männern um die 50 besser funktioniert?
Ja, da müsste ich jetzt wirklich weiter ausholen, weil Männer zur Vorsorge zu bewegen ist ein ganz vielschichtiges Thema. Erstens haben wir praktisch von klein auf nicht gelernt, uns sozusagen wie Frauen, die ab 15 zum Frauenarzt gehen, um unsere Gesundheit zu kümmern, sondern da ist so ein Loch nach den J, U und J-Untersuchungen, bis man mit 45 wieder in das Vorsorgeraster fällt. Das ist also erstmal schon mal ein erlerntes Verhalten. Und dann wird das vielleicht auch so ein bisschen mit Schwäche oder Kontrollverlust so ein bisschen verbunden. Prävention, und das ist irgendwie was für Schwächlinge, so, ja, man muss irgendwie durchhalten und stark sein, und wenn was ist, dann werde ich es schon merken, der Körper sendet mir Signale, ja, also ich kann einfach mal so weitermachen.
Ja, was von alleine kommt, geht auch von alleine
wieder. Genau, ne, so diese klassischen Dinge, die der Mann dann vielleicht so im Kopf hat, und das, was du eben nanntest, der praktische Aspekt, ne, dass man also für eine banale Vorsorgeuntersuchung, die dann tagsüber beim Arzt stattfindet, ohne Beschwerden, nimmt man sich ja keinen halben Tag frei, weil man ist ja so wichtig und so unentbehrlich im Job und man will ja weiterkommen und hat so viel Stress, und sich dann um sich selbst zu kümmern, steht dann irgendwie hinten an.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen die Idee ist oder der Gedanke ist, bis jetzt hat es ja auch ganz gut geklappt und dann wird es auch so weitergehen irgendwie. Und vielleicht auch sogar die Frage, naja, wofür denn überhaupt? Was soll denn jetzt noch kommen? Jetzt geht's ja eh bergab. Ich habe irgendwann neulich mal den Spruch gehört, wenn du ab 50 aufstehst und dir tut nichts weh, dann solltest du dich fragen, ob du noch lebst.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz. Also man muss umfokussieren, man muss dann Dinge wahrnehmen, und dann diese Frage, war's das jetzt? Die muss man sich ja eigentlich jeden Tag stellen. Vielleicht nicht in der Formulierung, aber schon die Frage stellen, so, wer bin ich? Was will ich? Welche Ziele möchte ich erreichen? Und nicht an alten Zielen festhalten, an denen man, die man nicht mehr erreichen kann, an wo man automatisch scheitern wird. Das führt dann in eine hohe Frustration. Und diese Dankbarkeit für das, was man alles schon erleben durfte und erreicht hat, und gepaart mit den vielleicht auch kleinschrittigen Zielen, die man noch so in der Zukunft haben kann, also nicht zu weit in die Zukunft, sondern mit kleine Erfolge feiern, kann man vielleicht aus dieser Sinnkrise sich so ein bisschen wieder befreien.
Das klingt jetzt tatsächlich schon so ein bisschen so, als würde man mit 50 schon aufs Ende zusteuern. Das ist ja häufig hoffentlich noch nicht der Fall. Ich glaube, wenn Menschen sehen, dass sie noch was erreichen können, Thema Selbstwirksamkeit, also ich kann mit meinem Handeln in meiner Umgebung auch etwas erreichen, dann glaube ich, kann ich viel besser auch mit Herausforderungen umgehen. Was würdest du denn als sinnstiftend, vielleicht aus deiner ganz persönlichen Sicht, was ist für dich sinnstiftend jenseits von Karriere und Leistung?
Das muss jeder für sich selbst beantworten. Das ist sehr unterschiedlich. Das kann irgendwie, man wird vielleicht auch schon Großvater, oder man kann auch anders irgendwelche Mentorenrollen, Patenschaften übernehmen. Irgendwas, was einen erfüllt, kann das schon sein. Und das kann sich auch ändern. Bei mir waren es zeitweise das Bücherschreiben. Dann kann das wieder irgendeine andere ja, so ein Projekt, so ein Herzensprojekt, das vielleicht nochmal aufkommt, das darf man aber auch wahrnehmen, da darf man benennen, dem darf man nachgehen, dem Impuls, und es darf auch wieder sich ändern. Ja, man muss da nicht irgendwie dann zwanghaft daran festhalten, dass man das jetzt umsetzt und das dann als Scheitern möglicherweise auch nochmal definiert, wenn man auch ein Ziel wieder loslässt. Oh. Das kann tatsächlich bei jedem unterschiedlich sein. Das kann für den einen kann sinnstiftend sein, für sich was Gutes zu tun oder in der Familie. Der andere kann das als sinnstiftend empfinden, wenn er vielleicht für die Gesellschaft oder doch im größeren Rahmen irgendwas tut. Aber ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man so ein persönliches Projekt für sich selbst definiert.
Das ist das eine, ne? Etwas für sich selbst etwas definieren und nochmal etwas tun, wo man das Gefühl hat, man kann wirklich was verändern. Und das kann man ja oft nur in Zusammenarbeit oder im Zusammenwirken mit anderen Menschen. Mhm. Thema soziales Umfeld, Familie, Freundschaften. Welche Rolle spielt das soziale Umfeld aus deiner Sicht als Urologe, aber vielleicht auch für dich persönlich? Was kannst du aus diesem Thema rausziehen?
Es spielt eine riesige Rolle, eine sehr zentrale Rolle, die man aber vielleicht erst in der Krise wahrnimmt. Also ich hatte zum Beispiel eine Phase, da war unser sehr, sehr großer Freundeskreis zeitweise sogar eine Belastung, weil man das Gefühl hatte, man wird nicht jedem gerecht.
Mhm. So. Ja, großes Thema.
Genau. Und dann hat man vielleicht auch sich mit Arbeit betäubt und zu viel Stress gehabt und dann wieder Sachen eingeschränkt, Hobbys eingeschränkt, Sozialkontakte eingeschränkt. Und auch das ist so ein Prozess, dass es also über die Jahre vielleicht auch Freundschaften einschlafen, andere bestehen vielleicht trotz längerer Pausen der Nichtkommunikation trotzdem auf der gleichen Ebene weiter. Es kommen neue dazu. Aber dieses Netz an Familie und Freunden ist, glaube ich, sehr unterschätzt oder ist noch nicht so ganz diese Bedeutung im Bewusstsein angekommen. Und ja, ich habe das auch erst wirklich erfahren durch tatsächlich meine Midlife-Crisis. Dann hatte ich noch eine Erkrankung zwischendurch, die mir auch einfach gezeigt hat, wie wichtig es ist, in so einem Umfeld eingebettet zu sein und dann auch getragen zu werden von diesem Umfeld. Und wenn man diese Dankbarkeit dann spürt, dann sieht man einfach auch die Bedeutung von Freundschaften und sozialen Netzwerken.
Und Freundschaften und gerade Partnerschaften können ja auch dabei helfen, von außen mal so einen Hinweis zu geben, du, da stimmt vielleicht was nicht. Mhm. Das solltest du dir vielleicht mal angucken.
Ja, das finde ich ganz schwierig, weil meine Erfahrung ist, ich habe häufiger schon Situationen erlebt, wo ich dann so ein bisschen als der Besserwisser galt, weil sozusagen Leute bewundern halt, dass ich so einen Umbruch geschafft habe und also andere Projekte, und ich gebe dann ungern Ratschläge, weil Ratschläge sind ja auch Schläge,
ja.
Und die werden dann auch so empfunden, weil dann kriege ich oft zurück, ja, aber.
Mhm.
Na, und dann sehe ich, dass Leute sich ihren Wirkungskreis sehr klein definieren. Und ich versuche dann irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man eigentlich einen sehr großen Wirkungskreis hat. Aber das, die Augen zu öffnen, dafür ist sehr schwierig. Das schafft man eigentlich nicht so mit Worten, sondern das schafft man nur durch Inspiration. Also ich kann immer nur versuchen zu motivieren, zu inspirieren und dann sozusagen irgendeine Vorbildrolle sozusagen da zu erfüllen. Aber durch mit mach doch oder du musst, da ist meine Erfahrung, erreicht man nichts.
Das glaube ich auch, ne? Das ist dann dieser moralische Zeigefinger.
Genau, das führt zu Widerstand.
Genau, ja, niemand lässt sich gerne sagen, was er tun muss.
Ja.
Das stimmt. Also eher durch ein positives Beispiel vorangehen.
Inspirierend ist, glaube ich, der Oberbegriff.
Ja. Ja, und zeigen, was möglich ist.
Ja, wobei ich, da sind wir dann noch leider wieder im schnellen so Bereich von Anerkennung und so weiter. Klar, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber das, wenn man, ja, das darf nichts Oberlehrerhaftes haben. Und das ist, glaube ich, in der echten Freundschaft funktioniert das.
Mhm.
Ne? Wenn man den Rahmen ein bisschen größer zieht, kann das manchmal so ein bisschen nach hinten losgehen, aber das ist dann auch nicht mein Problem.
Da kommt es dann eben, genau, du sagst, in der echten Freundschaft funktioniert das. Weil auf die Beziehung kommt es dann eben
an. Ja, und da darf man auch mal was Unangenehmes sagen. Ja.
Ja. Und das Unangenehme kann vielleicht auch mal sein, Mensch, ich sehe, was bei dir los ist und ich mache mir gerade Sorgen um dich.
Das reicht dann schon, genau. Ja? Hm.
Dann ist das hoffentlich nicht oberlehrerhaft, sondern wirklich ein guter Freund, der einfach sagt, ja, bei dem, was ich sehe, mache ich mir Sorgen. Mhm. Ja, und ich habe das ein, zwei Mal in meinem Leben gehabt, wo jemand gesagt hat, du, mir ist da was aufgefallen. Ne, und ich mache mir Sorgen, ob das gut so ist, wie es ist. Und es hat sich herausgestellt, es war nicht gut so. Ja, das eine war eine obstruktive Schlafapnoe. Und seitdem wird das behandelt. Genau, du machst die Handbewegung. Seitdem habe ich eine Schlafmaske, mhm, und schlafe damit wunderbar. Und es geht, mhm, mir dadurch wieder wesentlich besser. Aber das wäre eben nicht passiert, wenn meine damalige Partnerin nicht gesagt hätte, du, ich habe das Gefühl, da ist, mhm, was nicht in Ordnung. Mhm. Dann hat es auch noch mal 3 Monate gedauert, bis ich das ernst genommen habe. Aber ja, ohne das hätte es vielleicht noch viel, viel länger,
ja,
gedauert. Christoph, wir könnten, glaube ich, noch ziemlich lange miteinander sprechen. Mhm. So langsam biegen wir auf die Zielgerade ab. Und vielleicht enden wir noch mal mit so ein paar Ideen, was wir Menschen, gerade Männern heute ja, mit auf den Weg geben können, die so das Gefühl haben, so will oder kann ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Wir hatten das Wort Sinnkrise ja auch schon ganz oft. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass du den einen oder anderen Mann in deiner Praxis auch schon mal hattest, mhm, der dann vielleicht mit einem urologischen Problem durch die Tür gekommen ist und wo sich im Gespräch herausgestellt hat, ach, da steckt noch einiges mehr dahinter. Mhm. Wie gehst du dann damit um? Was kannst du diesen Männern dann sagen?
Also erstmal ist das nicht eine Ausnahme, sondern eher die Regel, dass, mhm, man da noch ein anderes Level findet, wenn man denn in der Praxis die Zeit dazu hat. Mhm. Weil jeder Mann ist ein vielschichtiges Wesen, wo man also viele Aspekte herauskitzeln kann. Und Männer, die halt sagen, so will ich nicht weitermachen, denen sage ich erstmal Gratulation, weil sie da jetzt den Punkt erreicht haben, was zu ändern und das Signal wahrnehmen zu der Veränderung. Und das ist ja kein Scheitern. Viele definieren sich das dann als Scheitern, sondern es ist halt irgendwie der Wendepunkt in eine neue Richtung. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, das ist ja nicht zwangsläufig so. Also es gibt ja durchaus Männer, die keine Midlife-Crisis haben. Ja, wir wollen ja auch nicht, dass sozusagen das Pathologische als das Normale darstellen, sondern es gibt ja auch durchaus Männer, die sind halt auch zufrieden mit dem, was sie mit 50 erreicht haben, wie sie leben und so weiter, und die kein solches Signal fühlen. Ne? Das ist auch gut. Aber denjenigen, die sagen, okay, da ist jetzt was, irgendeine Änderung ist fällig, kann ich nur sagen, Gratulation, nimm die Signale wahr und dann schau, in welche Richtung es weitergeht.
Und dann vor allem mach auch was. Ne? Ja. Also nur schauen ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig.
Ja.
Sondern dann geht es auch darum, die Dinge wirklich umzusetzen.
Ja, wobei das natürlich, da sind wir schnell wieder in diesem, wenn man sagt, mach was, der Mann erwartet dann sehr schnell sehr viel in kurzer Zeit. Mhm. Und diese Veränderungen, die man herbeiführen kann, die funktionieren hervorragend, aber die muss man halt auf mehreren Ebenen, körperlich zum Beispiel viel Schlaf, viel Bewegung, gesunde Ernährung, dem Körper Regenerationszeit geben. Ja, und das aber in kleinen Schritten, mit einer Disziplin, die aber auch die trotzdem mit Entspanntheit gekoppelt sein muss, und das auf lange Sicht. Und dann tritt die Veränderung ein, immer und bei jedem. Mhm. Nur diese Disziplin und diese Weitsicht, die ist natürlich nicht ad hoc zu erreichen. Das hat dann immer schnell dieses, tu was, änder was, und dann muss die Änderung aber schnell voranschreiten. Und ich sehe das klassischerweise bei Diabetikern, Rauchern und so weiter, die halt sehr lange Jahre einen ungesunden Lebensstil gepflegt haben, suchen eher die schnelle Veränderung. Und da so ein Bewusstsein zu schaffen für eine langsame Veränderung ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich.
Und nochmal ein total toller Hinweis, finde ich. Veränderung ist immer möglich.
Immer.
Und Veränderung braucht Zeit.
Ja.
Und das ist doch ein schönes Ende. Ich finde, das ist doch etwas, was man sich auf jeden Fall nochmal mitnehmen kann. Ich kann was verändern, auch noch mit 50. Und ich darf mir oder ich muss mir dafür aber dann eben auch Zeit nehmen,
ja,
um das zu schaffen.
Ja.
Lieber Christoph, wenn, und ich bin mir sicher, das ist so, die Hörerinnen und Hörer jetzt gesagt haben, Mensch, das Thema ist total interessant und ich will da gerne mehr wissen und das, was Dr. Christoph Pies hier in dieser Folge erzählt hat, fand ich interessant und da würde ich gerne mehr wissen. Wo dürfen wir ihn hinverweisen? Wo sind die Quellen, wo man dich findet, wo man mehr von dir bekommt?
Naja, auf Organebene verweise ich erstmal auf meine Bücher. Ansonsten kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben an meine E-Mail info@doc-peace.de. Ich kann da natürlich keine individuelle Beratung anbieten, also keine Sprechstunde sozusagen online machen, aber man kann mich kontaktieren. Und ansonsten muss man gucken, was die Zukunft so bringt, wo ich immer mal wieder hier und da auftauche. Wie gesagt, auch ich bin ein Veränderungsprozess, also ich von der klassischen reinen Organurologie, wo wir auch nur ja einzelne Krankheiten und Symptome behandeln, bin ich auf dem Weg zu einer etwas breiter gefassten Funktionsmedizin und da wird man sehen, wo mich mein Weg hinführt.
Wir werden dich auf diesem Weg sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch begleiten. Beim PME Familienservice darfst du Ende Januar ja einen Vortrag halten.
Ja.
Da werden wir uns wiedersehen. Und da freue ich mich schon sehr. Bin gespannt, was da dann alles noch drin ist, was man noch machen kann. Wir haben jetzt heute nicht so viel darüber gesprochen, was man auf der körperlichen Ebene machen kann, aber das haben wir ja von vornherein gesagt. Das machen wir dann Ende Januar und vielleicht ja auch nochmal in einer weiteren Folge hier bei Heiter bis Stürmisch. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Geduld hattest und dann wünsche ich dir von hier aus erstmal alles Gute.
Ich dir auch. Lieben Dank.
Und euch vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer sehr unter podcast@familienservice.de. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört.